Thomas Stipsitz und Band.
Der Kabarettist und Musiker mit einer Hommage an den Austropop und an Georg Danzer.
Sei immer höflich, sei immer nett.
Das große Open-Air-Konzert am Samstag nach 20 Uhr am Burgersdorfer Hauptplatz und live auf Radio Niederösterreich.
Schönen guten Morgen am Sonntag. Es ist der 8. Juni im Nachrichtenstudio Petra Ottitsch. Es ist 9 Uhr.
Mit Radio Niederösterreich. Am besten informiert. Die Nachrichten.
Schlag gegen international agierendes Schleppernetzwerk in Wien. Neuer Tiefstwert von Organspenden in Niederösterreich. Das Wetter ist heute kühler und zeitweise regnerisch. Der Polizei ist in Wien ein Schlag gegen die Schleppermafia gelungen. Wie das Innenministerium heute früh mitteilt, sind bei einer großen Polizeiaktion 6 Männer festgenommen worden. Daniel Pichler.
Gleich mehrere Spezialeinheiten der Polizei sind an dieser Aktion beteiligt. Vor knapp 2 Wochen schlagen sie in der Nacht zu und holen die 6 Verdächtigen aus ihren Wiener Wohnungen. Es handelt sich um 5 Afghanen und einen Russen. Es soll sich dabei um die oberste Organisationsebene eines großen Schleppernetzwerkes handeln. Die Bande soll vor allem über die Balkanroute illegale Einwanderer nach Österreich geschleust haben. Dabei hat man laut Polizei zwischen 10.000 und 20.000 Euro kassiert. Als Schlepper hat man vor allem Männer aus Rumänien und Moldawien eingesetzt. Einer dieser Schlepper ist vor 1,5 Jahren in der Steiermark von der Polizei erwischt worden. So ist man nach und nach der gesamten Schlepperbande auf die Schliche gekommen. Die Verdächtigen sitzen bereits in Untersuchungshaft.
Das Wirtschaftsministerium plant eine Neuauflage des Industriestrombonus, denn die Strompreise belasten die energieintensive Industrie massiv. Um die hohen Kosten für die Unternehmen abzufedern, gab es schon einmal einen Industriestrombonus. Nach erneuten Demonstrationen in Los Angeles gegen das Vorgehen der Bundesbehörden gegen Migranten hat Präsident Trump angeordnet, dass 2000 Nationalgardisten entsandt werden. Die Soldaten sollten der Gesetzlosigkeit dort ein Ende bereiten, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses. Mehr als 130 Personen warten in Niederösterreich derzeit auf ein Spenderorgan. Doch immer weniger Menschen werden zu Organspendern. Und das, obwohl in Österreich gilt, wer nicht zu Lebzeiten widerspricht, dessen Organe dürfen nach dem Tod gespendet werden. Niklas Wager, warum ist denn die Zahl der Organspenden zurückgegangen?
Das hat mehrere Gründe. Die Menschen werden etwa immer älter. Aufgrund von Krankheiten eignen sich die Organe allerdings dann nicht mehr für eine Spende. Außerdem werden Spenderorgane meistens von Personen entnommen, die mit einer Hirnschädigung auf der Intensivstation versterben. Es gibt allerdings auch immer weniger Unfälle, weshalb auch die Anzahl dieser Spender zurückgeht.
Im Vorjahr wurden in den niederösterreichischen Kliniken nur Organe von 19 Personen entnommen. Ein neuer Tiefstwert. Warum das?
Weil die Organentnahme vor allem für kleinere Kliniken oftmals eine enorme Herausforderung darstellt, da das dort nicht besonders häufig vorkommt. Die Organe selbst werden dann auch an die großen Spitäler in Wien, Linz, Graz und Innsbruck geliefert und dort transplantiert. Es wird übrigens empfohlen, sich schon zu Lebzeiten mit Angehörigen über eine Organspende zu unterhalten, damit sie im Ernstfall Bescheid wissen.
Das Radio Niederösterreich Wochenendwetter. Eine Kaltfront zieht durch. In der Früh regnet es bereits in Teilen des Wald- und Mostviertels. Im Laufe des Vormittags erfassen Regen und teils gewitterige Regenschauer ganz Niederösterreich. Am Nachmittag lockern die Wolken zeitweise ein bisschen auf, allerdings folgen weitere Schauer. Die Temperaturen erreichen 16 bis 23 Grad. Die aktuellen Messwerte: St. Pölten, Langenlois, Tulln, Mistelbach, Wiener Neustadt und Wien 16 Grad. 9 Uhr und gleich 4 Minuten. Radio Niederösterreich mit dem schnellsten Verkehrsservice im Land. Es liegen uns keine Meldungen über Verkehrsbehinderungen vor. Gute Fahrt.
Radio Niederösterreich.
Die Nahaufnahme. Radio Niederösterreich ganz persönlich. Mit Alice Herzog.
Schönen Sonntag. Heute ist André Heller mein Gast. Der Popstar der 70er, der Zirkus- und Theatermacher, Gartengestalter und Poet.
Schüler würde ich sein, und zwar ohne Koketterie.
Wir sprechen über sein neues Remasuri in Wien.
Das ist wie ein herrliches Wetter. Man kommt da rein und denkt sich, hoffentlich regnet es nicht. Und nach 8 Minuten scheint die Sonne.
Über Menschen, die sein Leben verändert haben.
Dass es wirklich etwas gibt, was ich bis dahin nicht für möglich gehalten habe, nämlich bedingungslose Liebe.
Und was er sich heute von seinen 3 Enkelkindern abschaut.
Die malen einen Menschen mit einem Kopf. Dann unten ist so ein riesiger pyramidenartiger Teil. Und ganz außen bei diesen Pyramiden sind die Füße und die Schuhe. Ich habe jetzt verstanden, dass die Füße nach außen gehören. Und in meinen nächsten Bildern sind die Füße außen.
André Heller, einmal ganz persönlich, jetzt hier bei mir in der Radio Niederösterreich Aufnahme.
Radio Niederösterreich.
I will always be. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Heute gemeinsam mit einem der ganz großen Kreativen Österreichs, André Heller, ist mein Gast hier in der Nahaufnahme. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Jetzt wollen wir uns einlassen aufeinander. Schauen wir, was rauskommt. Ich habe mir die Zeit genommen, Sie haben sich die Zeit genommen. Jetzt bedanken wir uns bei beiden und schauen, was passiert.
Schön, ein Gespräch mit einem Dankeschön zu beginnen. Ja, ich darf zu Gast sein. Hier in Ihrer Wiener Wohnung in der Wiener Innenstadt. Bin gerade noch ein bisschen überwältigt, weil wenn man hier hereinkommt, das schaut ein bisschen aus wie eine Ausstellung, ein Museum, überall Bilder an den Wänden, Skulpturen. Ich sehe überall auch Bücher, ganz, ganz viele und alle noch zum Angreifen.
Digital gibt's nicht bei mir.
Mhm. Warum?
Weil ich gern riech, schmeck. Früher, wenn ich ein neues Buch begonnen habe und speziell eins von mir selber, dann habe ich was getan, wo alle Leute nur den Kopf geschüttelt haben. Ich habe mir die ersten drei Seiten rausgerissen, habe sie mir ausgekocht wie ein Tee und dann habe ich das getrunken und habe mir gedacht, aha, jetzt habe ich das innerlich, das Buch.
Und wie schmeckt sowas?
Kommt ganz darauf an, ob es ein Josef Roth lesen oder ein James Joyce oder ein Schundheftel. Aber es ist einfach eine Hochachtung vor dem Buch. Mhm. Aber ich bin ganz altmodisch, in sehr vielen Dingen sehr altmodisch. Ich schreibe alles mit der Hand, habe da zwei Räume weiter Winkel, in denen 30, 40 Notizbücher liegen. Und das Schreckliche ist dann, wenn ich es irgendjemand weitergebe, kann der es nicht lesen und ich sehr häufig auch nicht. Also das sind Blödheitsmomente von mir. Ich finde es sinnlicher.
Ja, aber nicht unbedingt einfacher. Ne?
Einfacher ist oft in meinem Leben gar nichts.
Ja, Sie sind einen sehr bunten, vielfältigen Lebensweg gegangen. Wir haben Ihre Projekte immer wieder verfolgt, vom Zirkus über Afrika und letztendlich auch die große Gartenanlage in Marokko. Wenn Sie die Wahl hätten heute, Wien oder Marrakesch?
Auf jeden Fall Marrakesch.
Wirklich? Warum?
Es gibt nichts Kostbareres als Gärten. Die spielen eine Hauptrolle in meinem Leben mittlerweile. Aber bei Gärten ist das wirkliche Glück, dass sie duften können, dass sie Orte der Heilung sind, dass einen Zauber hat, der lange nachwirkt in einem. Dass die Kinder das genauso verstehen wie die Erwachsenen. Das ist ein Ort, eine Art von riesiger Tankstelle, wo Menschen aller Altersgruppen und aller Ausbildungsgrade auszittern können.
Ja, was hören Sie von den Menschen? Es sind ja, glaube ich, rund 500, die Ihren Garten tagtäglich besuchen. Ja, ja, was hören Sie von diesen Menschen?
Wenn ich spazieren gehe da drinnen, was ich 4 oder 5 Mal am Tag tue, merke ich Leute, die schluchzen auf einem Bankel sitzen. Und daran bin ich schon gewöhnt. Und dann gehe ich hin und sage, was kann ich für Sie tun? Und die hören nicht auf zum Schluchzen. Und dann umarme ich sie und dann sagen die, wissen Sie, ich weiß auch nicht warum. Ich habe das Gefühl, hier kann man so eine Klarheit bekommen und hier kann man Entscheidungen treffen. Wo jemand plötzlich oder eine Dame oder ein Herr sagen, ich will aus dem Beruf aus. Oder ich glaube, es ist die Zeit gekommen, wo ich mich scheiden lassen will.
Also ein Ort der Besinnung?
Ja, absolut.
Erkenntnis
Ort
vielleicht?
Ein Ort der Besinnung und ein Ort des Mutes auch. Ja? Mhm. Weil man braucht ja für all diese Entscheidungen einen Mut.
Haben Sie selbst auch so empfunden?
Ich brauche den Mut alle 3 Tage. Weil wenn man ein Abenteuer sich selber verschreibt, wie Anima, wo auf 8 Hektar etwas entstehen soll, das diesen riesigen Anspruch hat, dann kostet es viel Geld. Der für meine Träume auf die Barrikaden gehen muss, bin ich. Und der Traum, das habe ich natürlich auch schon relativ früh gelernt, der schrumpft immer zur Tat. Und es muss weniger geträumt werden und mehr verwirklicht. Der Versuch ist mehr wert als der größte nicht realisierte Traum. Das ist ein Faktum, das ich beschwören kann.
Ich wäre ein schlechter Kapitän. Die Meridiane sind mein Handwerk nicht. Und trommelt auch der Regen in den Tropen Neuguineas die Mangoblätter wund. Es heißt, am Ende aller Reisen weiß man doch wiederum die Erde rund. Und Abendstern und kleiner Bär sind Feuer in der schwarzen Wiese über meinem Haus. Die wahren Abenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Die wahren Abenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Der Maskenhändler mit der Blutmaschine. Der Detektiv der kühlen Worte. Das alte Rückwärtskind mit Bakelitperücke. Die Schmerzensdienerin des Hokusai. Sie alle sind in meinem Kopf. Und sind sie nicht in meinem Kopf, dann sind sie nirgendwo. Sie alle, alle sind in meinem Kopf. Und sind sie nicht in meinem Kopf, dann sind sie nirgendwo.
Im Jahr der Insekten, dem Dreimonatsjahr, gleitet von Ferne in die Nähe. Bizarre, gefräßige Architektur aus Stachel und Zange, Schere und Lärm und stiehlt die Schatten aus den Zweigen und dringt in den Traum des Soldaten. Und die kleinen Gebärden der Asadeure werden wie Segel eingeholt. Die wahren Abenteuer sind im Kopf, in meinem Kopf. Und sind sie nicht in meinem Kopf, dann sind sie nirgendwo. Die wahren Abenteuer sind im Kopf, in deinem Kopf. Und sind sie nicht in deinem Kopf, dann suche sie. Die wahren Abenteuer sind im Kopf, in euren Köpfen. Und sind sie nicht in euren Köpfen, dann suche sie. Die Wirklichkeit trägt wirklich ein Forellenkleid und dreht sich stumm nach anderen Wirklichkeiten um.
Er war der Liedermacher in den 1970er Jahren. Er hat einen Zirkus mit ins Leben gerufen, Filme, Theatermacher, ist Gartengestalter, Regisseur, Autor, Poet. Ich könnte vieles aufzählen. André Heller, viele sagen Gesamtkünstler zu Ihnen.
Schüler würde ich sein, und zwar ohne Koketterie. Das interessiert mich. Mich interessiert in der Früh, was wird mir dieser Tag an Lehren anbieten.
Okay, das ist aber ein hoher Anspruch, wenn man
natürlich
jeden Tag was lernen möchte.
Man ist gut beraten, hohe Ansprüche zu haben.
Aber was ist der rote Faden in all Ihrem Tun? Ist es einfach die Kreativität oder?
Liebesgeschichten. Ich finde, man sollte nichts tun, was nicht eine Liebesgeschichte ist. Ist es etwas, wo ich mich in der Früh freue, wenn ich sehe, so wie wir das mit Menschen auch gehen?
Sie sind ja auch schon sehr lange mit Ihrer Lebensgefährtin Albina liiert. Wie ist das nach 24, 25 Jahren? Verändert sich da die Liebe?
Meine Lebensgefährtin, das ist etwas, wo ich mich, wir leben an unterschiedlichen Orten und wir rufen uns manchmal oder oft an und sagen, willst du mich sehen? Darf ich dich sehen? Und wenn wir dann beide ja sagen, dann treffen wir einander und das ist eine Liebesgeschichte. Mhm. Und das geht aber auch so mit einem Aquarell oder dass man in der Wohnung plötzlich zum Tanzen anfängt, weil man das Gefühl hat, man hat ein Bedürfnis danach, auch mit 78. Oder dass ich mit meinem Enkel oder einem der drei Enkel ins Naturhistorische Museum gehe und wir beginnen zu reden über afrikanische Tiere. Oder dass ich auch wieder bei den Enkeln beibringe, was ein Archimboldo ist oder so. Es gibt so viele Dinge, die interessant sind und die mich interessieren, weil ich eine Liebesgeschichte mit ihnen habe und teilweise schon seit 60, 70 Jahren.
Es klingt,
erscheint Ihnen das seltsam?
Es klingt für mich nach einem sehr freien, um nicht zu sagen fast privilegierten Leben, wenn Sie es so erzählen.
Ich habe ein absolut privilegiertes Leben.
Empfinden Sie es schon auch?
Absolut. Mhm. Und es wäre eben eine unglaubliche Unterlassungssünde und Schweinerei, wenn ich das, was mir an Möglichkeiten gegeben ist, nicht ausnützen würde. Man hat ja seine Talente, wenn man ich ist, damit man damit was herstellt. Wieso wie ein Tischler mit seinem Hobel etwas Großartiges machen kann, wenn er es kann.
Was würden Sie meinen, ist Ihr größtes Talent?
Mein größtes Talent ist eine bestimmte Art von Mut, würde ich doch sagen. Ich bin ein organischer Feigling, der sich immer in mutige Situationen bringt und in diesen Situationen dann draufkommt, dass es eh kann. Und das schafft mir natürlich ein Selbstwertgefühl, das anders ist, als zu sagen, ich kann das eh nicht.
Ja, man könnte auch sagen, ich kann eh alles.
Nein, ich kann überhaupt nicht alles. Ich kann bestimmte Dinge, für die ich eben, ich wiederhole mich jetzt, das Werkzeug habe. Also ich kann zum Beispiel, habe ich keinen Führerschein, ich kann nicht Auto fahren. Ich kann um mindestens 44 Sprachen zu wenig. Ich kann oft nicht geduldig sein. Also da fällt mir noch einiges ein, wenn man jetzt länger Zeit hat.
Thank you.
Die Nahaufnahme heute auf Radio Niederösterreich mit André Heller, der gerade wieder in Wien ein neues Wiener Lied-Theaterprojekt ins Leben gerufen hat mit dem Namen Remasuri, der aber auch schon die Eröffnung einer Fußball-WM designt hat oder Gärten gebaut oder einen Zirkus mitbegründet hat. Gibt's in Ihrem Leben etwas, von dem Sie sagen, das hätte ich mir sparen können?
Absolut nicht. Man kann sich gar nichts sparen, wenn es einem ein Herzenswunsch war. Und dann kommt man in einer Situation, in eine Sackgasse, wo man sagt, jetzt muss ich wieder umdrehen. Dann habe ich gelernt, in diese Gasse soll ich nicht gehen. Dann kommt eine andere Situation, wo man geschwächt herausgeht, als man hineingeht. Das ist überhaupt, ich bin ja kein Künstler, ich bin so ein Lernsüchtiger, wo man merkt, wenn ich dieses Buch lese, bin ich gestärkt. Wenn ich dieses Bild anschaue, bin ich geschwächt. Mhm. Auch wenn Sie sich da umschauen in dem Raum, jeder Gegenstand, jedes Bild, jedes Möbelstück hat eine Energie. Und das prüfe ich ganz genau, ist es für mich eine Verbesserung meines Denkens, eine Verbesserung meiner Körpergefühle oder ist es was, wo ich merke, lass es los.
Das haben Sie ja schon so viel gemacht und mit all Ihren Projekten nicht immer alle begeistert. Das wissen wir auch in der Vergangenheit. Ja, wie geht es Ihnen mit Kritik von außen? Naja, da kommt auch negative Energie dann zurück. Also,
Das war mein ganzes Leben so. Wann immer ich irgendwo aufgetaucht bin, hat es Aggression und Zuspruch gegeben.
Und stumpft man da ab im Laufe der Zeit?
Nein, überhaupt nicht. Man darf sich nur nicht dem ausliefern. Man muss Regeln für sich selber aufstellen, was lasse ich in mein Leben rein und was nicht.
Und das geht?
Ja, das muss sein, sonst geht man zu Grund. Das ist ja wie wenn man ununterbrochen Gift schluckt. Ich habe immer so ein Beispiel, wenn es an der Tür läutet und da draußen steht ein Betrunkener und sagt, Entschuldigung schon, Herr Heller, darf ich Ihnen in die Wohnung speiben? Dann werde ich sagen, tut mir leid. In meine Wohnung kommen sie nicht. Und das ist aber oft die Einstellung von Feinden und leidenschaftlichen Kritikern. Die wollen einen ja treffen. Die wollen ja, dass einen etwas traurig macht. Das ist ja ihr Triumph. Und den darf man ja nicht gönnen.
Stimmt die Geschichte, dass Sie einmal auf offener Straße eine Ohrfeige kassiert haben?
Dass ich eine bekommen
habe? Ja.
Naja, da gibt es einige Gründe für sowas. Ich habe ja zu meinen wahnsinnigsten Projekten, haben ja diese Feuertheater Vorstellungen in Lissabon und in Berlin vor dem Reichstag gehört. Und einmal in Lissabon sind über 1 Million Menschen gekommen und in Berlin habe ich dann die Veranstalter angefleht, verkauft es nicht mehr als 350.000 Tickets, damit man eine Übersicht hat, damit man keine Panik erzeugt unter den Menschen. Und die Veranstalter haben sich nicht daran gehalten, weil sie mehr Geld verdienen wollten und haben da wieder 500.000 Tickets verkauft. Feuertheater. Und ich bin auf der Kärntner Straße gegangen, vor auch schon 20 Jahren, kommt ein Mann auf mich zu und haut mir eine runter. Und ich habe unaufgeregt gesagt, wofür habe ich das jetzt erhalten, womit habe ich das verdient? Und er hat gesagt, das haben Sie sich verdient, weil ich mit meiner Frau beim Feuertheater in Berlin in einer Menge mit hunderttausenden anderen Menschen gestanden bin und es gab keine Klos und es gab nichts zu trinken und es gab nur Angst, Angst, Angst. Und dann habe ich gesagt, danke, dass Sie mir die Ohrfeigen gegeben haben. Die Schuld ich Ihnen in dem Sinn, dass ich Sie ohne Gegenreaktion zur Kenntnis nehme. Mhm. Und auch noch bedankt dafür. Mhm. Also so Sachen passieren einem schon.
Aber das wäre ja zum Beispiel etwas, wo man dann im Nachhinein sagt, naja, das hätte ich mir lieber sparen können im Leben.
Ich hätte es mir nur sparen können, wenn ich gewusst hätte, wie sie ist. Das weiß man auch. Ja. Aber ich mache ja fast gar nichts. 4 oder 5 Mal nie. Mhm. Und wenn eines, das regt immer meine Steuerberater so auf, wenn was ein großer Erfolg ist, sage ich nach 2 Jahren, das sperren wir zu.
Manchmal möchte ich das schreiben, dass man fühlt und dass ich wollte. Aber dann lass ich's bleiben, weißt, jammern, das ist nicht mein Ort. Nein, ich hätte mir das nie gedacht, dass ich dich einmal verliere. Wie mein Herzschlag kehrst zu mir, wie mein Herzschlag kehrst zu mir. Vielleicht war ich ein Blinder, der kein Unglück kommen sieht. Oder wir waren wie Kinder, denen alles beim Spielen zerbricht. An was soll ich denn glauben, außer an das, was ich spiel? Wie mein Herzschlag kehrst zu mir. Wie mein Herzschlag kehrst zu mir. Langsam, langsam geh ich unter so allein. Wundern, an ein Wundern darf sie niemand, dass ich war, dass ich war. Soll ich denn glauben, außer an das, was ich spiel? Wie mein Herzschlag kehrst zu mir. Wie mein Herzschlag kehrst zu mir. Wie mein Herzschlag kehrst zu mir. Herzschlag kehrst zu mir.
Schau, Sabinchen, diese bunte Blütenpracht.
Ja, Imke, das ist ein Bienenbeet. Das siehst du jetzt überall.
Das ist sicher vom Gärtner.
Ja, genau. Ein blumiges Pollenparadies. Einfach zu pflanzen und gleich passend zusammengestellt.
Ah, ein kleines Stück Bienenglück.
Das Bienenbeet, direkt vom Gärtner. Begeisterung, die wächst.
Da bin ich daheim.
Searching within us to find.
Nahaufnahme. Radio Niederösterreich ganz persönlich. Mit Alice Herzog.
Der Sonntagvormittag heute zu Gast bei André Heller in seiner bunten Wohnung hier in der Wiener Innenstadt. Momentan leider umgeben von vielen Bauarbeiten, das hört man auch ein bisschen im Hintergrund. Aber herinnen umso exotischer mit vielen afrikanischen Skulpturen und Gemälden. Alles Teil Ihres Lebenswerkes, das tatsächlich auch im Nachkriegs-Wien begonnen hat. Sie sind Jahrgang 1947, Ihr Vater war Süßwarenfabrikant. Heller sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Das war doch alles andere als ein künstlerisches Mindset, oder? Das Ihnen Ihr Elternhaus mitgegeben hat.
Mit der Grausamkeit meines Vaters, dem ich inzwischen sehr dankbar bin, das ist wieder eine andere Geschichte, kam ja immer diese katholische Ausbildung ins Internat zu den Jesuiten.
Karlsburg war es, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Was hätte er wollen, dass Sie werden?
Mein Vater wollte, dass ich Kardinal werde. Dann wäre ich jetzt schon Papst wahrscheinlich seit ein paar Wochen. Mein Vater war ein jüdischer Herr, der einen katholischen Wahn hatte. Mhm. Er wollte das Judentum irgendwie loswerden und Katholik, im Hardcore-Katholik werden. Ich habe gewusst, wenn ich mich nicht wehre, für mich wird sich keiner stellvertretend wehren. Und das hat natürlich zu den aberwitzigsten Taten von mir geführt.
Ja, damals schon in der Schule? Oder?
Absolut.
Wirklich? Ja. Aber das ist ja auch wieder mutig eigentlich, oder?
Eine der absoluten Schlüsselszenen. In Karlsburg hatten wir eine Bastelstunde, die hieß, ich weiß nicht, Handwerk. Und neben mir saß auch ein anderes armes Kind und hat zum Speiben begonnen. Und dann kam der Professor mit dem Tafelfetzen, mit dem man die Kreide wegwischen musste. Hat man den in die Hand gedrückt und hat gesagt, wisch auf. Und da habe ich in der Sekunde gewusst, dass das jetzt Schicksalsaugenblick für mich ist. Wenn ich das aufwisch, bin ich verloren. An das werde ich mich erinnern bis zum Tod, dass ich da kapituliert habe.
Also Sie haben es nicht gemacht?
Es war viel Ärger. Ich habe den Fetzen ins Gespiebene getaucht und habe ihm den Professor ins Gesicht geworfen. Und das hat der sicher nie im Leben vergessen. Er ging aus der Klasse und kam nie mehr wieder. Und bei all diesen Bastelstunden bin ich einfach nicht mehr hingegangen und er hat sich nie beschwert darüber. Der war heilfroh, dass ich nicht da war. Dieses sich nicht fügen, das braucht natürlich viel an Kraft und viel an Hochmut.
Ich wollte gerade sagen, man könnte es auch einfacher haben. Ne? Oder
ja, aber à la longue tut es einem gut, dass man sich selber nicht im Stich gelassen hat in bestimmten Situationen. Es ist ja wie wenn man ertrinkt im Wolfgangsee und nicht versucht, durch Schwimmen ans Ufer zu kommen.
Resultiert dann das, was Sie eben beispielsweise in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre gemacht haben, ein bisschen als Trotz aus dieser strengen katholischen Erziehung
ganz
oder
bestimmt,
Revolte?
Ganz
oder so?
Bestimmt,
ja. Also Sie haben endlich vieles ausprobiert, wo Sie sagen, das würde ich heute nicht mehr
so
tun.
So sinnlos Leute beleidigt und so sinnlos mir eingebildet habe, dass ich unbesiegbar bin und so sinnlos.
Waren da Drogen im Spiel?
Ja, sehr stark, solange ich ein Popstar war. Ich glaube, dass man das überhaupt nicht sein kann ohne Drogen. Weil wenn man jeden zehnten Abend in einer anderen Stadt ist und da rausgehen muss auf die Bühne und strahlen muss und Leute faszinieren, ich hätte das nicht gekonnt ohne Drogen. Das der Falco sicher auch nicht. Ich habe Gott sei Dank rechtzeitig aufgehört, auch wieder aus freiem Willen. Eines Abends habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Ich habe im Wiener Konzerthaus im großen Saal an einem Abend zwei Konzerte hintereinander gegeben. Von 8 bis 11. Dann habe ich eine Stunde Pause gemacht und um Mitternacht habe ich ein zweites Konzert gegeben. Und nachher bin ich raus, dort Richtung Heumarkt. Und da sind, weiß ich nicht, 2000 Leute gestanden. Aber ich habe mir gedacht, die sind alle wegen mir da. Das reicht jetzt. Und das hat vieles beendet. Ich bin dann in keiner Fernsehsendung mehr aufgetreten. Ich habe 20, 25 Jahre keine Platten mehr gemacht. Da habe ich gewusst, es ist jetzt wirklich was anderes dran.
When the shades are drawn, the light of the moon is a bang, and the stars up above walk the heavens hand in hand. There's a shady place at the end of the working day where young lovers go, and this hot little trio
ways, where the cat walks gently sway. You hear the sound of oaks and the voice of Marvin Gaye. In the smoke room, there's a jukebox that plays all night, and we could dance real close beneath the pulse of a neon light. That's where we meet. That's where we meet. Me and you, rendezvous in the club at the end of the street. Ooh, where we meet. Ooh, where we meet. Me and you, rendezvous in the club at the end of the street. There's a downtown smell. There's a sax and a big bass pumping. Lord have mercy. Ooh, you can't sit still. Oh, you can't sit still.
So es geben, solang's die Welt gibt, und die Welt soll es immer geben, ohne Angst und ohne Dummheit, ohne Hochmut sollst du leben. So die Wunde unserer Seligkeit ist dann nur ein kurzer Sprung, und wann du willst, bleibst immer jung. Für immer jung. Für immer jung. Wann du willst, bleibst immer jung. Du sollst wachsen bis in Himmel, wo du bist, soll Himmel sein. Du sollst Wahrheit reden und Wahrheit tun, du sollst verzeihen. Wannst Vertrauen hast in dich selber, dann brauchst keine Versicherung, und wann du willst, bleibst immer jung. Für immer jung. Für immer jung. Wann du willst, wann du wirklich, wirklich willst, bleibst immer jung. Du sollst nie aufhören zum Lernen,
arbeite mit der Fantasie.
Wenn's der Glück gerecht verhandelst,
dann verlässt du ihn nie.
Und du sollst vor Liebe brennen und vor Begeisterung, weil dann bleibst, für immer jung. Für immer jung.
Für immer jung, André Heller, gemeinsam mit Wolfgang Ambros.
Ich habe nur ein einziges Lied in meinem Leben mit dem Ambros gesungen, immer jung. Und manche Leute sind so naiv zu glauben, dass wir das geschrieben haben. Und dann sage ich auch, sie wissen ja, dass das ein Lied ist, das der Ambros und ich für den Bob Dylan geschrieben haben. Und die meisten glauben das sogar, aber es hat natürlich der Dylan geschrieben. Und wir haben sie
umgekehrt.
Das ist ein schönes Lied.
Beschäftigt Sie das Älterwerden, wenn wir schon beim Thema sind?
Ja. Früher habe ich gedacht, Älterwerden ist, wie man in Österreich sagt, ein Lerchelschaß, weil du bis zur Stirn abgefüllt bist mit Erfahrungen.
Ja, manche sagen auch, man wird gelassener, man wird altersmilde.
Habe ich auch gedacht, ja. Aber in Wirklichkeit kommen dann natürlich die Augenblicke, wo der Körper sagt, so, jetzt bin ich dran.
Gut, da hat sich das Leben ein bisschen herausgefordert, ne, mit diesem unglücklichen Sturz.
Ich habe schon so viele andere Körpererfahrungen
gemacht. Marokko.
Ich kann jetzt nicht alles auf den armen Oberschenkel schieben.
Aber Oberschenkel, Halsbruch,
ja,
das ist jetzt...
ganz andere Sachen. Aber das ist ja in Ordnung. Man muss sich mal vorstellen, wie oft unser Herz schon geschlagen hat, ohne dass wir uns je bedankt haben. Wie oft unsere Zunge schon beigetragen hat dazu, dass wir reden können, ohne dass wir uns je bedankt haben. Wie oft die Hand wohin gegriffen hat und etwas halten konnte, ohne dass wir uns je bedankt haben.
Das ist leider sehr oft so, dass man sehr oft erst merkt, wenn etwas nicht mehr so da ist oder so funktioniert, wie gut es eigentlich ist.
Mir ist total bewusst, dass ich Dankbarkeit brauche. Das kann man nicht erst lernen, wenn es zu spät ist. Das muss man vorher lernen.
Ja, ich glaube, steht ja jetzt noch eine Operation an als Folge dieses Sturzes in Swimmingpool in Marokko, wo Sie eben schon in Afrika operiert worden sind?
Aber das sage ich auch, ja, her damit. Oder ich muss mir irgendeine Star-Operation im Auge machen lassen, her damit. Besser gestern als übermorgen. Obwohl ich mich fürchte davor, so ist es nicht. Ich fürchte mich zum Beispiel vor Narkosen. Kontrollverlust, das ist für mich nichts Angenehmes.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Unfall passiert, dass es einen schon wieder aus der Bahn wirft.
Ja, in Afrika ist das noch einmal ein bisschen strenger.
Eben. Als
in,
was war Ihre größte Angst?
Meine große Angst war, dass die unter Umständen das überhaupt nicht können, was sie jetzt können müssen. Aber dann habe ich natürlich wieder Schutzengel gehabt und der Arzt, der an mich verwiesen wurde und zuständig war für mich, hat an der Sorbonne studiert. Dann habe ich mir gedacht, hab Vertrauen.
Vertrauen, genau. Auch nicht unwichtig im Leben. Ne?
Ja, ganz ein wichtiges Wort.
Haben Sie ein Testament?
Ich habe leider mehrere Testamente.
Ja, da kann man sich dann aussuchen.
Ich weiß nicht, was passieren wird nach meinem Tod, aber ich habe sicher bei unterschiedlichen Adressen 4 oder 5 Testamente. Jetzt ist eh wieder an der Zeit, dass ich was ändere. Das meiste wird natürlich mein Sohn erben.
Und wie weit planen Sie da in die Zukunft?
Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt keine Pläne mehr. Die Dinge holen mich ab. Mhm. Früher habe ich immer gesagt, das möchte ich als nächstes machen, das möchte ich als nächstes machen. Mittlerweile sage ich, ich bitte, dass das Richtige zum richtigen Zeitpunkt geschieht.
Schauen Sie auf sich?
Schaue ich auf mich?
Ja.
Also, wenn ich auf den Herrn Heller nicht aufpasse, wer soll auf ihn aufpassen?
Ja, war das immer so oder war das ein Prozess?
Ja, das ist etwas, da bin ich ungefähr drauf gekommen, vor 40 Jahren.
Mhm. Was ist da passiert?
Da wurde mein Sohn geboren.
Das hat Ihr Leben so verändert?
Das hat es radikal verändert, weil ich drauf gekommen bin, dass es wirklich etwas gibt, was ich bis dahin nicht für möglich gehalten habe, nämlich bedingungslose Liebe. Ich habe immer eine große Selbstliebe gehabt, die eine Art von Hybris war und eine Art von Größenwahnsinn. Und dann kommt ein Kind und 10 Minuten, nachdem er es das erste Mal gesehen hat, weiß man, wird er alles tun, um den zu schützen. Das ändert plötzlich alles.
Er will täglich etwas lernen, mag alles außer Gleichgültigkeit und ist obendrein schon dreifacher Großvater. André Heller, noch ein paar Minuten zu Gast in der Nahaufnahme. Ja, Ihre Enkelkinder, mit denen verbringen Sie ja sehr gerne Zeit. Was kann man sich von den Kindern abschauen?
Dieses bedingungslose Selbstwertgefühl. Ja. Die malen was und es stimmt für sie. Da kommt dann keiner und sagt, so gehen keine Augen, so geht kein Nabel oder so. Sind Dinge, die mir sehr gefallen.
Mhm.
Die malen einen Menschen mit einem Kopf, mit Schultern und dann kommt eine schmale Taille und dann unten ist so ein riesiger pyramidenartiger Teil und ganz außen bei diesen Pyramiden sind die Füße und die Schuhe.
Und dann kommt André Heller und korrigiert nicht, nehme ich einmal an.
Ich sage, interessant, was du da machst. Ich habe jetzt verstanden, dass die Füße nach außen kehren und in meinen nächsten Bildern sind die Füße außen.
Was sagen Sie Ihren Enkelkindern, wenn sie fragen, Opa, was machst du eigentlich?
Dich lieb haben.
Oh.
Und darauf kannst du dich verlassen.
Was können Sie mit Zufriedenheit anfangen?
Das kann ich auf den Punkt bringen. Eine Möglichkeit, zufrieden zu sein, erhält man dann, wenn man das Leben nicht schwänzt. Wenn man es angenommen hat. Wenn man es mit seinem Können teilt. Wenn man Ja sagt. Es gibt diese Geschichte meiner Mutter, weil sie mir sehr eindrucksvoll erscheint, zumindest für mich. Meine Mutter war am Kriegsende eine Art von Krankenschwester in einem Spital in Ischl. Habe ich gesagt, Mami, was ist das? Der Fehler, der dir leid tut. Da hat sie gesagt, das kann ich dir sofort sagen. Ich war am Wasserbett eines jungen Soldaten, der lag im Sterben. Und dann hat sie gesagt, was kann ich noch für dich tun? Und er hat gesagt, du kannst mich küssen. Und sie hat es nicht gemacht. Und sie hat gesagt, das ist mir unverzeihlich für ewig. Ich hätte es machen können und für ihn wäre es der letzte liebevolle, zärtliche Eindruck gewesen. Und einen Tag später war er tot. Das ist eine arge Geschichte, ne?
Gibt es sowas in Ihrem Leben auch? Irgendwas, wo Sie sagen, das tut mir leid?
Naja,
würde ich anders
machen?
Ich
weiß ja, dass mich wieder etwas abgeholt hat mit etwas, was ich nachher... Es kann schon sein, dass ich sage, das hätte ich nicht machen dürfen, aber ich habe es machen müssen, damit ich es nie mehr machen brauche.
Mhm. Beim Remasuri Theater in der Walfischgasse, sieht man Sie da auch ab und zu auf der Bühne?
Naja. Nein. Vor der Show gehe ich manchmal hinaus und erzähle ein paar Geschichten.
Ja.
Die Leute, die da hineingehen, haben ein Erlebnis, das sie nirgendwo anders haben können. Und ich freue mich jedes Mal, es war ja der Ernstl Molden beteiligt, es war die Uschi Strauß, das sind alles bezaubernde Menschen. Und wenn ich in Wien bin, gehe ich da jeden Abend hin und umarme alle. Das ist wie ein herrliches Wetter. Man kommt da rein und denkt sich, hoffentlich regnet es nicht. Und nach 8 Minuten scheint die Sonne.
Okay.
Dann kommen Lieder.
Also gut fürs Gemüt, weil das Wiener Lied, dem sagt man ja oft auch nach, dass
ja,
es da durchaus ein
melancholische,
schwermütig ist.
Ja, aber dann gibt es Lieder, Amusi, ist auch noch so okay. Klar, das ist halt auch und so weiter.
Nur für alle Nicht-Wiener kurz, das Remasuri ist ja ein
Remasuri
altes Wort.
Heißt erfreut. Fahren wir in den ersten Bezirk, in die Walfischgasse 8, dort gibt es ein Remasuri.
So ist es. Ja. Auch eine ihrer vielen Ideen. André Heller, ich möchte Sie abschließend noch fragen, was es für Sie wirklich ist, das zählt im Leben.
Was zählt im Leben ist, dass ich meine Möglichkeiten nicht veruntreue. Und ich habe am Anfang viel veruntreut. Ja. Und dann hat mich langsam irgendeine Macht, irgendeine Energie in etwas hineingeführt. Und ich weiß, was das war. Ich habe es vorher schon gesagt, das war mein Sohn.
Die bedingungslose Liebe.
Ja, und ich habe gesagt, danke, dass ich dein Papi sein darf. Und danke, dass ich mit dir die Kindheit erleben darf, die ich selber gerne gehabt hätte.
Vielen herzlichen Dank für das persönliche Gespräch.
Danke für Ihre Zeit. Und wir sehen uns wieder in 3 Jahren um 14.27 Uhr am Franziskanerplatz gleich ums Eck.
Ist schon notiert.
Okay.
Dankeschön.
Ausgemacht ist ausgemacht.
Sie können die Radio Niederösterreich Nahaufnahme auch gerne nachhören auf noe.orf.at oder als Podcast ab sofort auf allen gängigen Plattformen. Schönen Sonntag!
Radio Österreich.
Hier ist Rai Südtirol. Wir übertragen zum heutigen Pfingstsonntag den Gottesdienst aus dem Dom von Brixen in Südtirol. Wir begrüßen dazu auch die Hörerinnen und Hörer der Regionalradios des ORF. Dem Gottesdienst steht Domdekan Ulrich Fistil vor. Der Domchor Brixen singt die Orgel-Solo-Messe Köchelverzeichnis 259 und den Pfingsthymnus Veni Sancte Spiritus Köchelverzeichnis 47 von Wolfgang Amadeus Mozart. Es begleitet das Domorchester Brixen. Die Solisten sind Clara Sattler, Sopran, Valeria Gasser, Alt, Renzo Huber, Tenor und Florian Kolz, Bass. Die Leitung hat Domkapellmeister Andrea Tasser. An der Orgel spielt Franz Komploy.